Zuhörer, wir heißen Sie jetzt bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Der Mann mit der Schürze. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 1 bis und mit Vers 18. Vor dem Passafeste aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während der Mahlzeit, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, obgleich Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben habe und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe, steht er vom Mahle auf, legt seine Kleider ab, nimmt einen Schurz und umgürtet sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Petrus spricht zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße nur, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seine Kleider angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tische und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und saget es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr solches tut, wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Ich rede nicht von euch allein, ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben.
Der Mann mit der Schürze. Ich denke, das ist ein ungewohntes Bild, oder? Wie ungewöhnlich muss das gewesen sein, und man versteht Petrus, als Jesus sich eine Schürze angelegt hat. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Und ich möchte noch mal kurz stille werden und beten. Himmlischer Vater, in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus, bitten wir dich, dass du uns die Augen öffnest selbst, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Der Text ist gelesen worden aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 1 bis 18. Und es ist eine ganz ergreifende Illustration, finde ich, die der Herr Jesus hier aufgreift, um zu zeigen, was er eigentlich tun will, um zu zeigen, wofür er eigentlich gekommen ist. Und ich denke, es gibt kaum ein ergreifenderes Bild für die Zuwendung der Gnade Gottes als das, was Jesus hier illustrativ aufgeführt hat. Jemand sagte einmal und definierte die Gnade Gottes so. Er sagte: Barmherzigkeit Gottes ist es, dass er uns nicht gibt, was wir verdient haben. Aber Gnade Gottes ist es, dass er uns gibt, was wir nicht verdient haben. Ja, darf ich es nochmal wiederholen für die, die nicht nachgekommen sind? Barmherzigkeit Gottes ist es, dass er uns nicht gibt, was wir verdient haben. Aber Gnade Gottes ist es, dass er uns gibt, was wir nicht verdient haben. Das ist auf zwei Sätze gebracht, auf einen Nenner gebracht, die Definition für Gnade Gottes. Und das schildert hier der Herr Jesus in dieser ganzen eindrücklichen Illustration. Wir haben heute Morgen 6 Punkte über diesem Thema, die wir versuchen der Reihe nach anzusprechen. Und der erste Punkt lautet, der Mann mit der Schürze ist die Überschrift. Der erste Punkt lautet: Wie kommt es überhaupt zur Gnade? Wir dürfen Gnade erleben, erfahren, in Gnade stehen. Aber wir fragen uns ja, was ist der Ursprung der Gnade? Wie kommt es zu dieser Gnade? Wir haben in Vers 1 gelesen: Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das ist die Einleitung, die Johannes zu diesem Kapitel 13 gibt. Die Einleitung zu dem Handeln Jesu, dass er sich die Schürze anlegt und nachher seinen Jüngern die Füße wäscht, ist die, dass es heißt: Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Wie kommt es zur Gnade? Die Gnade Gottes, liebe Freunde, hat seinen Ursprung in der Liebe Gottes. Und sie ist zum Höhepunkt gekommen in der Hingabe seines Sohnes Jesus Christus. Darum ist der Schlüsselvers der Evangelien, Johannes 3, Vers 16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, das war der Sinn und Zweck des Kommens Jesu, die Liebe Gottes. Und jetzt nehmen Sie das bitte mal ganz persönlich für sich. Der Zweck des Kommens Jesu war, seine ganze göttliche Liebe zu dir, zu deinem Leben. Jesus kam zum ersten Mal auf diese Erde um der Liebe Gottes willen, und er hatte überhaupt nichts anderes vor, als die Menschen zu lieben. Er hat ganz deutlich gesagt zu seiner ersten Sendung, manche seiner Jünger konnten das überhaupt nicht verstehen: Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern selig zu machen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus hatte die Seinen geliebt, lesen wir hier, bis ans Ende. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen für alle und für alle Zeiten, das für die gilt, die an ihn glauben, die sein sind. Jesus liebte die Seinen bis ans Ende. Und ich darf Ihnen heute Morgen diese Botschaft verkündigen. Nehmen Sie das mit in Ihr Herz. Gott liebt Sie bis ans Ende. Er wird nie aufhören, Sie zu lieben. Und wenn in Ihrem Leben alles drunter und drüber geht, Und wenn es vielleicht auch mal durch Züchtigung geht, aber Gott wird nie aufhören, sie zu lieben, wenn sie zu der Liebe seines Sohnes gefunden haben. Jesus liebte seine Jünger bis ans Ende, in ununterbrüchlicher Leidenschaft, bis in den Tod. Und die Liebe des Herrn Jesus ist dermaßen intensiv, dass uns nichts mehr von ihr trennen kann. Die Jünger sind nachher alle weggelaufen, ja? Der eine, der nicht zu ihm gehörte, okay, der hat ihn verraten und sich erhängt. Aber die anderen, die zu ihm gehörten, die 11, die noch blieben, die sind alle weggerannt, die haben alle versagt. Und doch konnte nichts, auch einen Petrus nicht, der ihn 3-mal verleugnet hat, konnte ihn trennen von seiner Liebe. Die Liebe Jesu ist so intensiv, dass uns nichts mehr von ihr trennen kann. Es gibt nichts in dieser Welt, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, sagt Paulus, was stärker sei als seine Liebe. Wer mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Und diese Liebe gehört dir. Man kann diese Stelle, liebte er sie bis ans Ende, auch übersetzen, so liebte er sie bis aufs Äußerste. Oder so liebte er sie bis zur Vollkommenheit. Das sind die 3 Übersetzungsmöglichkeiten. Er liebte sie bis ans Ende. Er liebte sie bis aufs Äußerste. Er liebte sie bis zur Vollkommenheit. Das bedeutet doch ganz praktisch, dass Jesus überhaupt nicht mehr lieben konnte und überhaupt nicht mehr lieben kann, als dass er liebt. Seine Liebe trägt keinen Schatten, keinen Makel, sie kennt kein Versagen. Da war in einer Stadt eine Freiversammlung, aber eine negative Freiversammlung, die Freiversammlung eines Atheisten. Und dieser Atheist stellte sich auf ein Podest und rief in die Leute hinein, die da stehen blieben dort in der Fußgängerzone und sich um ihn scharten. Und er rief dort hinein, ich bin ein Atheist und ich möchte Ihnen beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und ich mache jetzt einen Bund. Wenn es einen Gott gibt, so fordere ich diesen Gott hiermit auf, mich innerhalb von 5 Minuten zu töten. Die Leute waren ganz erschrocken. Sie blieben stehen, manche hielten den Atem an, man guckte auf die Uhr. Die 5 Minuten vergingen. Danach sagte dieser Atheist ganz spöttisch und mit lautem Ton, sehen Sie, es gibt keinen Gott. Sonst hätte er mich getötet, die 5 Minuten sind vorbei. Alle staunten. Und dann trat eine alte Dame vor und fragte diesen Atheisten im Beisein aller Zuschauer, haben Sie Kinder? Und der Mann antwortete, ja, ich habe einen Sohn. Nun gut, meinte die Dame, wenn Ihr Sohn Ihnen ein Messer geben würde, und sie auffordern würde, ihn zu töten, würden sie das tun? Der Mann sagte nein. Warum nicht, fragt die alte Dame. Ja, weil ich meinen Sohn viel zu sehr liebe. Sehen Sie, Gott liebt sie viel zu sehr, als dass er ihre törichte Herausforderung annehmen würde. Er möchte, dass sie gerettet werden, nicht, dass sie verloren gehen. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. So liebte er sie bis ans Ende. Die Beatles, die haben ja vor vielen Jahren mal einen Hit, ich glaube es waren die Beatles, ja, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Vor vielen Jahren haben die einen Hit geschrieben, All You Need Is Love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Ich meine, gut, der Satz ist richtig. Der Satz ist richtig. Aber was wir brauchen ist, welche Liebe brauchen wir denn? Alles, was du brauchst, ist Liebe. Ja, welche Liebe denn? Was ist denn die Liebe, die ich wirklich brauche? Der Satz ist richtig, aber ich brauche die Liebe Gottes in Jesus Christus. Man könnte darum auch einsetzen, alles, was du brauchst, ist Jesus. Wenn du ihn hast, brauchst du nicht mehr. Die Liebe, welche dir die Welt gibt, versagt andauernd. Und ich glaube, dass es auch auf ihrem Leben irgendwo zutrifft, wenn ich sage, die Liebe dieser Welt hat auch dich schon tausendmal enttäuscht. Wo wir Liebe gesucht haben, sind wir am Ende bitter enttäuscht worden. Wo wir unsere ganze Hoffnung hineingesetzt haben, da sind wir bitter enttäuscht worden. Die Liebe dieser Welt geht immer nur ein kleines Stück mit uns und immer nur ein kleines Stück weit. Jesus aber liebt bis ans Ende. Vollkommen und bis aufs Äußerste. All you need is Jesus. Nun, die zweite Frage: Wie empfange ich die Gnade? Wie es zur Gnade kommt? Gott ist Liebe und gibt uns in Jesus die Liebe. Okay. Aber jetzt praktisch, ja gut, ich weiß das. Was ich brauche, ist Jesus. Was ich brauche, ist die Liebe. Aber wie empfange ich das? Wie kann ich diese Gnade für mich in Anspruch nehmen? Vers 4 und 5. Von dem Abendessen stand der Jesus auf und er legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wie der Herr sich Mühe gegeben hat, ja? Wie der Herr sich Mühe gegeben hat, um durch ein illustratives Beispiel, das war ja eigentlich ein kleines, also in Anführungsstriche möchte ich das setzen, nicht ehrfurchtslos, aber das war so ein kleines theatrales Stück, das Jesus da gezeigt hat, ja? Verstehen Sie mich richtig? Was er da demonstriert hat, war ein kleines theatralisches Stück, um seinen Jüngern zu zeigen, wofür er auf diese Erde gekommen ist. Wie empfange ich die Gnade Gottes? Genauso und nicht anders, als Jesus es hier veranschaulicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, liebe Freunde, und das denke ich, wissen viele Menschen gar nicht so richtig ernst zu nehmen. Gott ist von uns Menschen eigentlich überhaupt gar nicht zu erreichen. Paulus sagt, wir erlangen nicht seine Herrlichkeit. Ist unmöglich. Gott ist so weit weg, Gott ist so hoch, Gott ist so heilig, dass er von uns nicht zu erreichen ist. Nur auf einen einzigen Weg können wir Gott erreichen. Und das ist der, dass er zu uns kommt. Anders geht's nicht. Wenn Gott nicht zu uns kommen würde, kämen wir nie zu ihm. Und das möchte der Herr Jesus hier zeigen. Was hat Gott gemacht? Was ist der Sinn, der Daseinssinn Jesu gewesen, als er das erste Mal auf diese Erde kam? Er wollte der Mann mit der Schürze sein. Er wollte der Mann mit der Schürze werden. Verstehen Sie? Er wollte der Mann mit der Schürze werden. Weil er genau wusste, wenn ich das nicht tue, was ich hier in Anführungsstriche theatral aufführe, andeute, kann kein Mensch zu Gott kommen. Gott macht sich zum Diener der Menschen. Und nun sehen wir, wie es zu dieser Gerechtigkeit für uns kommt. Der Herr tut genau drei Dinge. Bitte achten Sie mal darauf. Der Herr tut genau drei Dinge. Erstens, er entkleidet sich. Das hat er getan. Jesus Christus hat sich seiner göttlichen Herrlichkeit entkleidet und ist auf diese Erde gekommen und Mensch geworden wie wir. Und er hing fast nackt am Kreuz von Golgatha. Nackt. Der Gott, der uns die Kleidung gibt. Der Gott, der gesagt hat, ihr müsst euch nie Sorgen machen um Kleidung oder Nahrung. Der Gott, der uns das versprochen hat, hängt nackt am Kreuz. Zweitens, er wäscht uns. Er wäscht den Jüngern die Füße und er sagt vorher, ihr seid schon gebadet. Er wäscht uns mit seinem kostbaren Blut von aller Sünde rein. Im Wasserbad seines Wortes, der Wiedergeburt, der geistlichen Erneuerung werden wir gewaschen. Und drittens, er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, mit der er umgürtet ist. Er zieht die Schürze ab, mit der er umgürtet war, heißt es. Und trocknet den Jüngern die Füße, die er zuvor gewaschen hat. Ja? Er entkleidet sich seiner Herrlichkeit. Er stirbt am Kreuz. Er wäscht uns mit seinem Blut und er trocknet uns. Das heißt, er schenkt uns jetzt seine Gerechtigkeit. Denn das Kleid in der Bibel ist oft der Mantel des Heils, das Kleid der Gerechtigkeit. Ja? Das Kleid seiner Erlösung für uns. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und ich möchte es noch einmal sagen. Es heißt hier so wunderbar, und nachdem er die Füße der Jünger gewaschen hatte und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das bedeutet natürlich im gleichen Moment auch, dass alle eigene Gerechtigkeit wertlos ist. Wir müssen die bekommen, mit der er angekleidet ist. Ja? Und das hat Jesus getan. Und darum ist er der Mann mit der Schürze geworden. Ja? Der Mann mit der Schürze ist er geworden. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe das auch erstmal so richtig in der Vorbereitung, glaube ich, ein bisschen erlebt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sehen Sie mal, Johannes der Täufer, der sagt einmal in Johannes 1,27, der wird nach mir kommen, der größer ist als ich. Und dann sagt Johannes der Täufer, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen öffne. Im Vergleich dazu, in Matthäus Kapitel 3, Vers 11, sagt Johannes der Täufer, der aber nach mir kommt, hat größere Gewalt als ich. Und ich bin nicht wert, ihm seine Schuhe nachzutragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer spricht über Jesus und über sein Kommen und er sagt, und ich bin nicht wert, ihm den geringsten Sklavendienst zu tun. Denn der allergeringste Sklavendienst im Orient war Fußwaschung. Ich hörte einmal, dass es die Aufgabe eines Sklaven war, eines etwas höher gestellten Sklaven, die Schuhe eines Gastes zu lösen. Und dann musste ein anderer Sklave kommen, der niedrigste Sklave des Hauses musste dann kommen mit dem Waschbecken und die Füße des Gastes waschen und ihm die Schuhe nachtragen. Johannes sagt, ich bin nicht wert, diesen geringsten Sklavendienst für ihn zu tun, so groß ist er, aber Jesus tut das. Jesus tut das für uns. Ist doch ergreifend, ja? Und zu diesem Sklavendienst erniedrigte sich der Herr, und das wird ja ganz, ganz deutlich wird das gesagt, in Philipper Kapitel 2, ab Vers 6, da heißt es, obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Er entledigte sich seiner Herrlichkeit. Er legte das Gewand ab und legte sich die Schürze an. Und von diesem Hintergrund her verstehe ich auch den Petrus. Sie auch? Sonst würde man sagen, könnte man Petrus vielleicht nicht so unbedingt verstehen. Aber Petrus lebte ja im Orient. Er lebte in dieser Gewohnheit. Petrus wusste ganz genau, dass Fußwaschung die Aufgabe des allerniedrigsten Sklaven war. Und jetzt kommt Jesus und tut das. Verstehen Sie? Und erniedrigt sich vor seinem Jünger zum allerniedrigsten Dienst. Da erschrickt Petrus und sagt, bloß nicht, Herr. Wir lesen das hier. Er kommt nun zu Simon Petrus, er spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Aber dann sagt Jesus, es gibt keinen anderen Weg, Petrus. Wenn ich das nicht tue, hast du keinen Teil an mir. Es gibt keinen anderen Dienst, als dass Gott dir dient. Sehen Sie, Er will doch nicht, der Rabbi soll ihm doch nicht die Füße waschen. Das ist doch wohl zu viel des Guten, oder? Er, der Tote auferweckte, der Kranke gesund machte, der den Wind gebot, der Brote vermehrte, der Dämonen austrieb, der nur ein Wort sprach. Er soll ihm doch nicht die Füße waschen, das ist doch die Höhe. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Haltung vieler Menschen. Das ist die Haltung vieler, vieler Menschen. Die meisten Menschen sehen Gott als den dreimal Heiligen, den Ehrfurchtsgebietenden, als den, dem man dienen muss, um gnädig angesehen zu werden. Und sie wollen ihn nicht. Aber wenn derselbe Herr sich als Dienender vorstellt, dann verwirrt es die Menschen auch. Und so einen Gott wollen sie auch nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Mit 1000 guten Gaben und mit 1000 guten Taten kommen wir nicht einen Millimeter weit in den Himmel. Wenn wir noch so fromm sind und Tag und Nacht beten, wir kommen nur in den Himmel durch den Dienst Gottes in Jesus an uns. Viele Menschen haben dafür keinen Blick. Viele haben dafür überhaupt keinen Blick. Ein Mann kam aus den Ferien nach Hause, Abenteuerurlaub gemacht und erzählte dann ganz begeistert seinen Freunden von seinem Abenteuerurlaub. Und er sagte, er hatte sich dann bei einer Wüstentour fürchterlich verlaufen in der Wüste und ist tagelang umhergeirrt und zum Schluss ging ihm noch das Wasser da bald aus und er hatte Todesängste und Verzweiflung und dann sagte er, und schließlich, als ich nicht mehr konnte, als ich überhaupt nicht mehr, als ich am Ende war, als ich den Tod schon vor Augen hatte, da kniete ich nieder und habe zu Gott um Hilfe gefleht. Stunden habe ich gebetet und Gott angerufen. Und wisst ihr, aber ehe Gott eingreifen und helfen konnte, kam eine Karawane vorbei im genau richtigen Moment und haben mich aus dieser unglücklichen Situation heraus gerettet und in ihr Quartier gebracht. Verstehen Sie? Ehe Gott eingreifen konnte, kam eine Karawane vorbei. Wie man die Gnade empfängt. Und nun als drittes, was die Gnade bedeutet. Vers 9 und 10, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Jetzt wollte Petrus natürlich das andere Extrem. Das war typisch Petrus, ja, vom einen Extrem ins andere. Bloß nicht die Füße waschen, bloß nicht. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Oh, dann den ganzen Körper, dann musst du mich ganz baden. Und dann sagt der Jesus, nee, das ist nicht mehr nötig. Das ist nicht mehr nötig. Du gehörst mir ja schon. Ich gehörst mir ja schon. Du bist ja schon gebadet. Ich muss dir nur noch die Füße waschen. Das Wort gebadet bedeutet im Urtext vollständige Abwaschung. Vollständige Abwaschung. Das war ja in den Ländern des Nahen Ostens früher hauptsächlich so. Man war immer mit den Sandalen unterwegs. Heißes Klima, nicht wahr? Da trug man keine Strümpfe oder dicke Lederschuhe wie heute, sondern man war mit Sandalen unterwegs. Und wenn nun ein Gastgeber seinen Gast einlud und empfing, dann kam der Gast zu dieser Feier gewaschen. Er kam gut angezogen und oft noch mit wohlriechenden Ölen parfümiert. Ja, so wie sich das gehört. Heute mit Lagerfeld oder mit Job oder mit Harley Davidson habe ich jetzt Geschenk gekriegt. Riecht auch sehr gut. Ja? Nur die Füße wurden auf dem Weg durch die staubigen Straßen wieder schmutzig. Und dann beorderte der Gastgeber einen Sklaven zum Waschen lediglich der Füße des Gastes an. Das gehörte zur orientalischen Gastfreundlichkeit. Also der Herr Jesus sagt damit, dass ein Mensch, mit welchem Hintergrund auch immer, egal was jetzt in ihrem Leben passiert ist, ein Mensch, der zu ihm kommt und Jesus in sein Leben aufnimmt, wird vollständig gebadet. Das ist das Erste, was der Herr tut. Du kommst aus dem Schweinetrog, ja, aus der Jauchengrube zu Jesus, hilflos, stinkst fürchterlich, ja. Jeder Mensch würde vielleicht vor dir fliehen, Jesus nicht. Das Erste, was er tut, er badet dich ganz. Ja? Durch die Erlösung, durch sein Werk auf Golgatha. Vollständig wirst du vom Gesetz befreit und von der Sünde gereinigt. Wer einmal zu Jesus gekommen ist, wird nie mehr verdammt. Darum sagt Jesus, nein, Petrus, ist nicht mehr nötig. Ich muss dich nicht mehr baden. Das muss ich nur einmal tun. Das habe ich getan, das reicht ewig. Bis in die Ewigkeit reicht das. Aber die Füße, die muss ich dir immer wieder waschen. Und wie bleibe ich jetzt in dieser Gnade? Haben wir diese empfangen? Das ist der vierte Punkt. Wie bleibe ich in dieser Gnade? Jesus sagt in Lukas 22,7, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und hier sagt er das auch. Ich diene euch, ich lege mir die Schürze an. Und er diente den Jüngern. Und in Matthäus 20,28, da steht dieses Wort, Matthäus 20,28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus will dienen und das ist der Schlüssel für unseren Segen. Das ist der Schlüssel für jeden Gottesdienst. Und da müssen wir in unserem Denken erneuert werden. Es ist wichtig, dass wir Jesus weiterhin an uns arbeiten lassen. Denn aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Nur wer Jesus weiter an sich wirken lässt, wird in bleibender Gemeinschaft mit ihm stehen. Das heißt geistlich wachsen. Er muss uns immer wieder die Füße waschen können. Nicht mehr baden, wenn sie ein Kind Gottes geworden sind. Da sind sie sein und da bleiben sie sein für alle Ewigkeit. Aber die Füße, durch die täglichen Verschmutzungen verlieren wir die Gemeinschaft mit ihm. Wir betrüben seinen Heiligen Geist. Und dann dürfen wir zu Jesus kommen und sagen, oh Herr, da habe ich ein böses Wort gesagt. Oder da habe ich etwas getan, was nicht in Ordnung war. Bitte vergib es mir. Und dann wäscht er uns die Füße. Er wird uns nicht mehr baden, aber die Füße waschen. Das brauchen wir, damit wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Und auch die Gnade zum Dienst kommt aus der Gnade seines Dienstes an uns. Ich sage Ihnen, Sie können Gott nur insoweit gefallen, wie er Ihnen dienen kann. Das können Sie einpacken. Und ich auch. Ich erst recht. Wir sind immer so stolz. Gottesdienst, wir haben heute Morgen Sonntag. Wir haben Gottesdienst. Und dann denken wir, ja, wir dienen Gott. Wir singen Lieder zusammen, damit dienen wir Gott. Wir beten, damit dienen wir Gott. Wir verkündigen das Wort, damit dienen wir Gott. Ist ja gar nicht wahr. Ist ja gar nicht wahr. Gottesdienst heißt, dass Gott uns dient. Haben wir denn nicht verstanden, dass Gott uns heute Morgen dienen will? Er macht uns doch sein Wort lebendig. Er zieht uns doch, sein Geist zieht uns doch in seine Gemeinschaft. Sein Geist macht doch das Werk Jesu an unseren Herzen lebendig. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, was wollt ihr mir überhaupt bringen? Ich habe doch alles, gehört doch alles mir. Er sagt sogar den Israeliten, Opfer, eure Opfer brauche ich ja gar nicht. Wir gehören ja alle Tiere der Wälder und des Feldes. Ich will euer Herz. Das will ich. Ich will euch. Ja? Und jedes Opfer des Alten Testamentes war doch eigentlich ein Dienst Gottes an Israel, weil das ein Hinweis war auf Jesus Christus. Verstehen Sie, Gott will uns dienen. Es heißt sogar im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 21, er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, in dem, ja wie können wir denn seinen Willen tun? In dem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. 1. Korinther 4,7 sagt auch, was hast du denn, was du nicht empfangen hast? Was bilden wir uns denn ein? Die ganze Not unseres Lebens, und bitte, bitte, ich möchte das wirklich in Liebe sagen, weil das ist mir ja eine Botschaft geworden, auch für mich, die ganze Not unseres Lebens besteht darin, dass wir immer versuchen, krampfhaft Gott gefallen zu wollen. Aber wir lassen uns Gott nicht gefallen. Die ganze Not unseres Lebens besteht darin, dass der Herr uns nicht mehr dienen kann, dass wir ihn nicht mehr ranlassen an unser Leben. Sehen Sie, wenn der Herr Sie nicht mehr ansprechen kann, wenn sein Heiliger Geist das Wort Jesu nicht mehr groß machen kann in Ihrem Leben, wenn der Heilige Geist Ihnen nicht mehr den Herrn Jesus als das Allergrößte vor Augen und vor Herz malen kann, dann kann er Ihnen nicht dienen. Wenn Gott nicht seine große Liebe in seinem Sohn Jesus Ihnen ins Herz gravieren kann und Ihnen das deutlich machen kann, dann kann er Ihnen nicht dienen. Und wissen Sie, dann haben wir keinen Teil an ihm. Dann verlieren wir oft auch die Freude. dann, ich sage mal ein bisschen sarkastisch, dann degenerieren wir zu geistlichen Stinkfüßen. Dann verirren wir uns in der Vielzahl unserer Wege und kriegen Blasen. Er möchte uns dienen. Vielleicht gefällt dein Leben dem Herrn nicht, weil du ihn nicht mehr dienen lässt. Mir sagte kürzlich jemand, das ging mir nach, sage ich Ihnen, ich habe tagelang, auch wochenlang ist das schon her, ich vergesse das nicht, da sagte mir kürzlich jemand, weißt du, man merkt bei so vielen, gerade auch die Verkündigen, man merkt, man hat den Eindruck, sie suchen etwas. Sie suchen was und das verkündigen sie dann. Und man merkt, es ist ihnen nicht gegeben. Boah. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Habe ich mir gedacht, ja. Gott will uns doch dienen. Er muss uns beschenken, damit wir schenken können. Er muss Speise geben. Er muss dem Papa und der Mama Speise geben, damit die Speise weitergeben können. Ja? Ist doch klar. Und so muss unser Leben sein, nicht wahr? Fußwaschung bedeutet nun, das ist nichts anderes als die fortwährende Zuwendung der Gnade Gottes an unserem Leben. Und dem dürfen wir uns nicht verschließen. Und wenn dir das egal ist, dann bist du ein ganz armer Mensch. Ein ganz armer Mensch. Dann kann Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dir nicht mehr dienen, weil du dich ihm entziehst. Dir ist egal, was Gott tut. Dir ist egal, was Gott sagt. Dir ist seine Liebe wurscht. Der Stellung nach, es ist absolute Wahrheit geworden. Der Christ ist der Sünde ein für allemal ganz und gar abgestorben. Römer Kapitel 6. Gewaschen, ihr seid gebadet. Völlig abgewaschen von Schuld und Sünde. Und das bleibt eine ewige Tatsache. Also, und das heißt nichts anderes als, das Bad spricht von der Reinigung, die man bei einer Errettung erfahren hat. Sie findet nur einmal statt und gilt ewig. Das ist es, was der Herr Jesus gesagt hat. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Und das bedeutet nun, das Waschen der Füße spricht von den täglichen Verunreinigungen, die durch Sünde verursacht werden. Und das muss immer wieder geschehen. Das muss immer wieder geschehen. Es gibt doch keinen Tag, wo wir nicht unter unserer Schwachheit leiden oder sitzt hier jemand, der perfekt ist. Also ich musste noch kurz vor dem Gottesdienst, da gehen einem manchmal Gedanken durch den Kopf, da weiß man gar nicht, wo die herkommen, ja? Und dann betet man, Herr, wasch mir jetzt die Füße, reinige mich von aller Befleckung des Alltags. Ich will wirklich, und dann merkt man, es ist wieder Gemeinschaft da. Wenn man versagt hat, irgendwo, dann darf man auch sagen, Herr, wasche mich an meinen Füßen, ja? Es gibt nur ein Bad, aber viele Fußwaschungen. Das heißt, wir haben einmal, ein für allemal, haben wir eine Generalamnestie erfahren. Die ist gültig. Generalamnestie. Aber wir benötigen tägliche seelsorgerlichen Beistand. Guck mal, jetzt bist du wieder gestolpert. Du hast Generalamnestie, kommst nicht mehr ins Gefängnis. Aber du bist jetzt doch gestolpert, wieder in den Dreck geplumpst. Komm raus, ich spritze dir das ab. Stehen Sie? Das ist es. Wenn wir noch einmal das Bild des Orients nehmen, wo Jesus lebte, es gab damals viele öffentliche Bäder, die Leute hatten nicht überall Bäder zu Hause, nur die Reichen. Und da gab es öffentliche Bäder und wenn dann eine Person von dem öffentlichen Bad nach Hause kam, dann waren lediglich seine Füße wieder staubig. Und er musste sich jetzt nicht nochmal vollständig neu baden, sondern lediglich seine Füße waschen. Jesus sagt, der ist ganz rein. Und da habe ich mir ein Bild überlegt. Wie kann man das verdeutlichen oder vergeistlichen? Ich habe hier zwei Tiere hingestellt, haben Sie schon gesehen. Ne? Haben vielleicht gedacht, was sollen die da? Ja? Also das ist ein Schaf. Ja? Sehen alle, ne? Das ist ein Schaf und das ist ein bisschen klein geworden. Ein bisschen klein geworden, aber es soll ein Schwein sein. Ja, Schwein. Nichts gegen Schweine. Schweine schmecken auch gut. Das Lamm, das Schaf und das Schwein. Okay? Haben Sie es vor Augen? Schaf und Schwein. So. Jetzt fragen wir uns, was ist der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Schaf? Einmal, okay, dass die Bibel sagt, die Bibel zählt das Schwein zu den unreinen Tieren. Die Bibel zählt das Schaf zu den reinen Tieren. Ja? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine große, saftige und schöne herrliche Prachtwiese. Aber mitten in dieser Wiese ist ein riesiges Schlammloch, fürchterlich und stinkig. Was würde dann passieren? Sie haben auf dieser Wiese Schafe und Schweine. Ja? Beides auf einer Wiese. Dann würden sich die Schweine hauptsächlich zum Schlammloch hinbewegen und sich darin tummeln. Ja? Ins Schlammloch rein. Was hast du, was kannst du? Ja? Die Schafe aber werden das Schlammloch meiden. Sie werden so weit wie nur möglich von dem Schlammloch wegbleiben und sich da aufhalten, wo die Wiese saftig und schön und sauber ist. Je sauber, je besser. Schafe sind meistens ganz sauber. Es gehört zum natürlichen Element des Schweins, den Schmutz zu suchen, zu lieben, diesen vorzuziehen und sich darin zu wälzen. Das gehört zum natürlichen Element des Schweines. Das muss so sein. Und es gehört zum natürlichen Element des Schafes, den Schmutz zu meiden und da aufzuhalten, wo es sauber ist. Es kann höchstens mal aus Versehen in den Schmutz geraten, weil es sich vielleicht dem Schlammloch zu sehr genähert hat. Vielleicht hat er gedacht, da gibt's besonders gutes Essen und ist ausgerutscht. Ja, und dann ist es auch so ein bisschen ins Schlammloch rein, aber das wird, oh, was hast du, was kannst du, wird das raus aus dem Schlammloch, ja? Raus, wieder weg, da wo der gute Hirte ist, wo die anderen Schafe sind. Sehen Sie, so leben auch wir Menschen auf einer großen, weiten Wiese dieser Welt. Mit vielen Schlammlöchern. Der natürliche Mensch, das Element des natürlichen Menschen, ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus, der ihm dient, ohne den guten Hirten, ist die Sünde. Der natürliche Mensch fühlt sich zur Sünde hingezogen und er fühlt sich meistens sogar in der Sünde wohl. Er fühlt sich in der Welt wohl. Ein sündiger Mensch möchte die schlimmsten Filme sehen, der möchte saufen und leben, der will in die Disco tanzen, der will Rauschgift nehmen, der will... Dem ist das Lügen egal, Betrügen egal, dem Arbeitgeber hintergehen, das ist ihm alles wurscht, protzen in der Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen vielleicht oder irgendwas. Ist alles wurscht, der Mensch fühlt sich da wohl. Er wird immer den Ort der Sünde aufsuchen. Er kann gar nicht anders. Wenn er aber erneuert wird und wenn er ein Schaf des guten Hirten geworden ist, weil er den Dienst Jesu in sein Leben aufgenommen hat, dann verspürt er auf einmal einen Ekel vor der Sünde und dem Schlammloch. Und er wird sie nach Möglichkeit meiden. Er wird lieber auf der saftigen Wiese Gottes und des guten Hirten Jesu sein und in der Gemeinschaft mit den anderen Schafen leben. Er hat nämlich ein anderes Lebenselement bekommen, eine andere. Er hat jetzt eine geistliche Gesinnung bekommen. Er ist von einem Schwein zu einem Schaf geworden. Ja? Klingt doof, ne? Aber das ist, ich meine, Sie verstehen mich, ja? Das bedeutet nun nicht, wir wollen uns richtig verstehen, das bedeutet nun nicht, dass ein Christ nicht mehr sündigen würde, aber dieses gleicht dann einem Unglück oder einem Ausrutscher. Auch ein Schaf der Weide Jesu kann wieder in ein Schlammloch der Sünde fallen. Das ist möglich. Aber sie werden sich dort nicht mehr wohlfühlen und so schnell wie möglich rauskrabbeln. Wenn ihnen etwas passiert ist in ihrem christlichen Leben, was nicht gut war, nicht dem Geiste Gottes entsprochen hat, dann tut ihnen das doch weh, oder nicht? Wenn ihnen das nicht wehtut, ihnen das egal ist. Au, au, au. Da stimmt was nicht. Nicht daran, dass sie nie mehr im Morast sitzen, erkennt man einen Christen. Aber daran, dass er so schnell wie möglich wieder rauskrabbelt. Daran erkennt man einen Christen. Nicht an der Perfektion erkennt man einen Christen. Aber daran, dass wenn er mal gefallen ist, so schnell wie möglich wieder aufspringt und sagt, Herr, ich will zu dir zurück. Ja, ist wie ein Schaf, das mal aus Versehen ausrutscht, aber schnell wieder auf die Weide. Der Mensch, der sich gerne im Morast aufhält, der sollte sich fragen, ob er überhaupt ein Schaf Gottes ist und ob er nicht dringend Erlösung nötig hat. Denn sehen Sie, das ist einfach so, ein echtes Schaf, gehen Sie mal gucken, jetzt sind ja überall so Schafherden auf der Wiese, gerade jetzt auch zur Osterzeit, Ein echtes Schaf wird sich immer bei seiner Herde aufhalten und ständig in der Nähe des guten Hirten, die Nähe des Hirten suchen. Ein echtes Schaf wird nicht die Gemeinschaft mit den Schweinen suchen und sich dort wohlfühlen. Oder was meinen Sie? Es wird nicht passieren. Ein Schaf wird nicht zu den Schweinen gehen und sich mit den Schweinen im Loch tummeln. Das wird es nicht machen. Das wird bei den Schafen, bei der Herde bleiben. Entweder ist es ein Schaf oder ein Schwein. Ja? Ein Schaf, das sonntags die Herde aufsucht. Jetzt haben wir Herdenversammlung. Aber samstagabends und nachts sich im Morast dieser Welt wühlt, sollte sich fragen, ob es wirklich ein Schaf seiner Herde ist. Man kann eben auch einer gewaltigen Selbsttäuschung unterlegen sein und sich für ein Schaf halten und man ist es gar nicht. Jesus sagt nicht umsonst und mit ganzem Ernst, er spricht von 12 Jüngern, die alle meinten, zu seiner Herde zu gehören. Und er sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, wieder gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein. Aber nicht alle, einer nicht. Und er sagt in Vers 18, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, welche wirklich zu meiner Herde gehören. Und einer ist hier bei meiner Herde, der gehört nicht dazu. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Jesus spricht von Judas. Und nun, vielleicht will der Herr uns das heute Morgen sagen. Gehörst du zur Herde des guten Hirten oder noch zum Schlammloch dieser Welt? Wozu? Wo fühlst du dich wohl? Welches Element spürst du in dir? Ist es der Geist Gottes, der dich zieht? Und dann noch etwas. Was gehört nun zu dieser Gnade? Zu dieser ständig empfangenen Gnade des Dienstes Jesus gehört es, dass wir unbedingt auf sein Kommen warten. Sehen Sie, eine Schafherde wird immer auf den Hirten warten. Ja? Und eine Schafherde wird auch immer auf den Hirten ausgerichtet sein. Und Jesus sagt in Lukas 12, 37, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, und jetzt kommt es, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Es gehört zur größten Notwendigkeit, zu einem Schaf seiner Herde, auf Jesus zu warten. Im Herzen das Ziel zu haben, Jesus kommt wieder. Ob ich es erlebe oder nicht, spielt gar keine Rolle, ist zweitrangig. Aber dass er kommt, das ist wichtig. Und dass mein Leben auf seine Wiederkunft ausgerichtet ist, dass ich meine Lenden umgürtet habe, dass meine Lichter brennen, dass ich auf meinen Herrn warte und dass ich es hineinrufe in die Gemeinde, dass ich es den Menschen sage, dass ich warte, dass meine Zukunft ihm gehört, dass ich mich sehne nach der Ankunft, nach der Rückkehr des guten Hirten. Wer so denkt und so handelt, in der Ewigkeit wird Jesus sagen, du hast auf mich gewartet, komm, setz dich an meinen Tisch. Und dann tut Jesus etwas, das ich nicht begreifen kann. Dann schürzt er sich wieder und er bedient die, die seine Erscheinung lieb haben. Und wenn wir gesagt haben, Vers 4 und 5, Jesus entledigt sich seiner Kleider der Herrlichkeit, er wäscht uns und er trocknet uns mit dem Gurt seiner Gerechtigkeit, er legt uns seine Gerechtigkeit an, dann bedeutet Vers 12 und 15 sicherlich auch etwas Prophetisches. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte und seine Oberkleider wieder angezogen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Dann Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Das heißt, Jesus Christus hat, nachdem er sein Werk auf dieser Erde vollendet hat, ist er auferstanden von den Toten, er hat die Kleider seiner Herrlichkeit wieder angezogen, ja, und ruht, liegt oder sitzt sozusagen zur Rechten Gottes auf dem Thron in der Herrlichkeit. Von da kommt er wieder. Und darauf sollen wir ausgerichtet sein. Und nun zum Schluss nur noch wenige Sätze. Wer die Gnade versäumt. Sehen Sie, wir haben das ja schon gelesen. wer die Gnade versäumt, Vers 10. Sondern ihr seid ganz rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Ich rede nicht von euch allen, Vers 18. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde. Es ist doch erschreckend, dass Judas bei all dem, was der Herr tat, ausgeklammert wird. Judas war nicht rein, er war nicht erlöst, er war nicht gebadet, er gehörte nicht zu der Herde seiner Schafe. Er hatte über Jahre hinweg Gemeinschaft mit Jesus und war noch nie gereinigt worden. Ist das möglich? Ein Schaf kann auch mal in die Sünde treten, ausrutschen mit einem Fuß, dann wird der gute Hirte es wieder abspritzen, ja? Die Füße waschen. Bei Schweinen ist das nicht möglich. Die bleiben im Sumpf. Judas war ein Mann, der wohl mitlief, aber nie ernst gemacht hat. Judas ließ Jesus nicht dienen. Er ging auf sein Wort nicht ein. Er ließ nicht an sich arbeiten, ließ sich nicht ansprechen und so blieb er unrein. Vers 2, und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriet, da stand Jesus auf und wusch den Jüngern seine Füße. Jetzt setzen Sie das mal zusammen. Bei der Fußwaschung hatte Judas schon im Herzen, Jesus zu verraten. Jesus möchte dir heute Morgen dienen. Und du hast ganz andere Gedanken in deinem Herzen. Bloß raus hier. Heute Nachmittag gehe ich erstmal einen zischen. Da warten schon die Kumpels. Jesus will dich lieben. Und du hast etwas ganz anderes in deinem Herzen. Wer gebadet ist, dem nützt auch die Fußwaschung etwas. Aber umgekehrt auch, wer nicht gebadet ist, dem nützt die Fußwaschung überhaupt nichts. Dem nützt auch dieser Gottesdienst nichts. Darum ist es zuerst nötig, sich baden zu lassen. Und ich frage Sie heute Morgen, wer von Ihnen hier heute Morgen, wer von Ihnen will sich heute aus dem Schlammloch dieser Welt auf die Weide des guten Hirten wagen? Vielleicht ist jemand von uns ausgerutscht, dass er schon ein Schaf seiner Herde ist, aber dass er sagt, ich bin ausgerutscht in die Welt, meine Gedanken drehen sich nur noch um die Welt und du möchtest heute Morgen zurück. Vielleicht stellen Sie aber auch fest, mein Element ist noch die Welt. Ich bin gar kein Schaf seiner Herde. Kann Jesus, darf Jesus dir jetzt dienen oder nicht? Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Der Mann mit der Schürze. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD. Eine unserer neuen DVDs oder ein Hörbuch. Deshalb bleiben Sie dran!